Wir begeben uns etwa ins Jahr 10 oder vielleicht 15 nach Christus. So genau kenne ich die Zahlen nicht, die spielen aber auch gar nicht so die entscheidende Rolle. Im fernen Israel wird ein kleines Kind geboren. Und die Freude der Eltern ist natürlich riesengroß, doch sie müssen leider schnell feststellen, dass mit diesem Kind etwas nicht stimmt. Dieses Kind kann leider nichts sehen. Es ist blind geboren und kann somit ja, die alltäglichen Dinge, Gegebenheiten, die Natur, die Schöpfung, die Eltern, Mimik, Gestik gar nicht wahrnehmen. Nun und so ist es nicht verwunderlich, dass dieses Kind, als es heranwächst und zu einer erwachsenen Person wird, aufgrund des damaligen Sozialsystems in Israel darauf angewiesen ist, auf Almosen, auf Spenden der vorübergehenden Menschen. Und diese Person sitzt dort und sammelt. Eines Tages begegnet dieser Person ein Heiler und durch eine sehr komische Prozedur, durch die Spucke des Mannes und den Staub der Erde, wird ihm auf seine Augen diese Brei draufgewischt und dieser Mann sagt ihm, geh und wasch dich und dann kommst du sehend zurück. Die Person tut es und tatsächlich ist dieses kleine Kind, das blind geboren ist, als erwachsener Mensch auf einmal wieder sehend. Es sind die Nachbarn, die als erstes irgendwie mit Unglauben konfrontiert, dieser Person entgegentreten und sagt, sag mal, wie kann es sein, dass du jetzt siehst? Wir haben dich doch als Blinden kennengelernt, du sitzt doch hier jahrelang. Wie kann es sein, dass du jetzt auf einmal das Augenlicht hast? Nun, dieser Blinde kann diese Wie-Frage nicht so richtig beantworten und er sagt, das war dieser Heiler, er hat das gemacht. Er hat auf den Boden gespuckt, diesen Brei auf die Augen geführt. Das medizinische Wie kann ich euch gar nicht so erklären, aber er weiß, er hat es gemacht. Diese Frage lässt die Nachbarn nicht befriedigt zurück. Sie bringen ihn zu den Pharisäern. Und auch die Pharisäer fragen, sag mal, wie konntest du diese Heilung bekommen? Und wieder erzählt dieser Blinde von dieser einen Person, er hat es gemacht durch diese Prozedur. Und auch die Pharisäer sind mit dieser Beantwortung der Wie-Frage nicht befriedigt. Sie zweifeln an seiner Blindheit, holen die Eltern her und fragen, sag mal, wie kann es sein, dass euer Sohn jetzt sieht? Und sie sagen, fragt ihn selber, ist alt genug. Und so machen sie es zum zweiten Mal und sagen, du erzählst uns immer von einer Person. Diese Person muss wahrscheinlich ein Sünder sein, das kann gar nicht sein. Wie kann es sein, dass du jetzt siehst? Und auch zum zweiten Mal antwortet diese Person, Leute, es muss eine Person sein, die von Gott gekommen ist. Ich kann euch nicht das Wie richtig erklären, aber es war diese eine Person, dieser eine Jesus, der mich geheilt hat. Und ob ihr an ihn glaubt oder nicht, ich glaube, dass er von Gott kommt und dass er von Gott gesandt worden ist, um mich hier zu heilen. Nun, im heutigen Predigtext, den wir uns in Kolosse anschauen werden, scheint es, als ob Paulus so ein bisschen von dieser Geschichte aus Johannes 9 inspiriert worden ist. Die Bibelkenner, die sich vielleicht mit ein paar Jahreszeiten jetzt auskennen, wissen, das kann so nicht passiert sein, weil das Johannesevangelium erst 30 Jahre später so niedergeschrieben ist. Aber ich möchte diese Prinzipien oder diese zwei Fragen, die wir hier in Johannes aufgestellt bekommen haben, auf den heutigen Predigtext anwenden. Und als ich diesen Predigtext so las und vorbereitet habe, kam mir dieser Gedanke aus Johannes 9 in den Sinn. Die Pharisäer und die Nachbarn und die Eltern stellten sich immer diese Wie-Frage. Wie konnte dieser Mensch Heilung erfahren? Und dieser Blinde antwortet aber immer mit der Wer-Frage. Er stellt immer eine Person in den Mittelpunkt. Und damit symbolisieren letztlich eigentlich diese Pharisäer, Nachbarn, Eltern die Fragen unserer heutigen Gesellschaft. Die Menschheit ist auf der Suche nach Erfüllung, nach Heilung, vielleicht im religiösen Sinne sogar nach Rettung. Und sie stellen sich immer wieder die Frage, wie können wir gerettet sein? Wie können wir erfüllt werden? Wie können wir vielleicht reich werden? Wie können wir berühmt werden? Und auch im religiösen Sinne, wie können wir letztlich ein erfülltes oder ein gerettetes Leben erlangen? Nun, interessant ist, dass Paulus diese Frage in dem heutigen Predigtext aufgreift und er setzt sie in einen sehr interessanten Kontext. In der letzten Kolosserpredigt, die ich halten durfte, haben wir die eine Seite gesehen, dass Paulus dieses erste Konzept aufgreift und gesagt, es gibt Menschen, die das Ganze mit philosophischer Weisheit versuchen zu beantworten. Und sie ersinnen sich Konstrukte, die Weisheit der Welt gebündelt und sie soll euch Erfüllung bringen. Und davor warnt Paulus und sagt, hört nicht auf sie. Denn alles, was menschliche Weisheit irgendwie hervorbringen kann, wenn sie losgelöst von einer Person, von Jesus ist, dann nützt sie gar nichts. Und so sagt er ja in Kolosser 2, Vers 3, denn in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. Also dieser säkuläre, also gottesferne Ansatz, um eine Erfüllung zu bringen, er ist nichtig. Und auch in den Versen nach unserer Predigt, die ich dann in der nächsten Predigt aufgreifen wollen würde, betont er die andere Seite. Und das waren religiöse Fanatiker. Die haben diese Wie-Frage nach Erfüllung durch Rituale, durch Regelungen, durch irgendwelche Gebote, die sie selbst erstellt haben. Ja, sogar so weit, dass sie sich selbst kasteit haben, sich selber Schmerzen zugefügt haben und haben versucht, durch irgendeine Religiosität und einen falschen Gottesdienst vor Gott irgendwie diese Fülle zu bekommen, ein erfülltes Leben und von Gott angenommen zu sein. Beides Extreme, die säkulare Weisheit und Philosophie und der religiöse Fanatismus stehen hier uns entgegen. Und mitten da rein setzt Paulus den heutigen Predigttext und sagt, die Frage nach Erfüllung, die entscheidende Frage, wie ein Mensch Rettung, wie ein Mensch tatsächlich Heilung empfangen kann, hängt nicht von der Wie-Frage in erster Linie ab, sondern von der Wer-Frage. Wer ist es eigentlich, der rettet? Wer ist die Person? Und nur der christliche Glaube knüpft die Rettung an einen Retter. Und das wollen wir uns heute in dem Text anschauen. Deshalb lade ich euch ein, mit mir in Kolosser 2, die Verse 9 bis 15, einmal hineinzuschauen. Und wenn ihr gleich aufmerksam zuhören werdet, dann werdet ihr feststellen, dass ich einige Begriffe besonders betone. Das liegt nicht daran, dass ich nicht lesen kann, sondern ich möchte euch das heute einfach ein bisschen mitgeben, darauf zu achten, wie Paulus hier in diesem Text eine Person ganz besonders in den Mittelpunkt stellt. Und so lade ich euch ein, Kolosser 2, die Verse 9 bis 15. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbestimmten Zustand eures Herzens, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ich hoffe, dir ist aufgefallen, wie ich diesen Text gelesen habe. Immer wieder diese Formulierung mit ihm, durch ihn, in ihm oder auch er. Und ganz, ganz zentral kommt hier diese Person, Jesus, wie auch im gesamten Kolosserbrief und in der gesamten Bibel letztlich ganz, ganz stark durch. Und Paulus startet hier in erster Linie mit der Wer-Frage. Um wen handelt es sich eigentlich, über den wir hier sprechen? Und er braucht keinen langen Anlauf. Paulus startet hier direkt mit dem ersten Vers und sagt, dieser Jesus, über den wir hier sprechen, ist niemand Geringeres als Gott selbst. Und ich weiß nicht, ob dir die Tragweite dieser Aussage so ein bisschen bewusst gewesen ist, aber wir müssen das einmal verstehen. Jesus ist nicht nur einfach ein Gott oder irgendwie mit göttlichen Eigenschaften ausgestattet. Paulus sagt es hier ganz eindeutig, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Ganz unterschiedliche Religionen, ganz unterschiedliche Gruppen haben auf Jesus eine ganz unterschiedliche Perspektive. Bei den Muslimen ist beispielsweise Jesus ein sehr, sehr hoher Prophet, auch mit einer sehr hohen Autorität ausgestattet, aber auf gar keinen Fall ist er Gott. Für die Mormonen ist Jesus ein Gott, der irgendwie existiert, aber er ist nicht gleich mit dem Vater. Er hat gar nicht diese Stellung wie Gott, der Vater. Wer mal mit den Zeugen Jehovas vielleicht an der Tür diskutiert und sich unterhalten hat, wird feststellen, für sie ist Jesus ein geschaffenes Wesen, aber nicht der Schöpfer selber. Für bekannte Persönlichkeiten ist vielleicht Jesus ein Revolutionär. Ja, Gandhi hat ihn als großen moralisches Vorbild betrachtet, aber fernab davon zu sagen, er ist wirklich Gott, der hier existiert. Paulus räumt hier direkt mit all diesen Spekulationen auf und er macht fest, Jesus ist absoluter Gott. Und deine und meine Rettung hängt genau an diesem Satz ab. Denn wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist sein ganzer Weg am Kreuz absolut vergebens gewesen. Dann sind alle Lieder, die wir gerade gesungen haben, nichtig, denn nur der vollkommene Gott konnte für dich und mich diese Strafe am Kreuz tragen. Nur ein absolut Gerechter konnte wirklich diese Sündenschuld, über die wir gleich noch sprechen werden, hier tatsächlich für uns wegnehmen. Und Paulus nutzt hier ein zweites Bild und darauf möchte ich heute so ein bisschen auch zu sprechen kommen. Schaut, er sagt, so wie Gott komplett in Jesus ist, so haben wir in Christus die komplette Fülle erlangt. Und wenn ich das erste so ein bisschen theologisch sagen kann, ja, für mich ist Jesus Gott, das passt, muss ich sagen, dass ich beim zweiten so ein bisschen ins Stolpern komme. Wir sind in Christus zur Vollkommenheit gebracht, übersetzt es eine andere Übersetzung. Nun, bei aller männlichen, gesunden Selbsteinschätzung, würde ich mal sagen, ist Vollkommenheit nicht unbedingt der Begriff, den ich so nehmen würde, um mein Leben zu beschreiben. Ja, wir haben ja schon den Hang dazu, uns auch ein bisschen besser darzustellen, als wir vielleicht sind. Aber Vollkommenheit oder vollkommen erfüllt zu sein, ist etwas, was ich über mein Leben nicht sagen würde. Ich schaue mein Leben und vielleicht schaust du einfach auch mal in deins rein. Es ist so viel Versagen, es ist so viel Sünde, so viel Unzulänglichkeit da, dass ich fernab davon sein würde, mit Paulus hier einzustimmen und sagen, boah, ich bin vollkommen. Ich bin zur kompletten Fülle in Christus gebracht worden. Wenn ich mich betrachte, emotional oder auch in der Realität, ich spüre das nicht. Ich muss sagen, das ist fernab von dem, wie ich mein Leben betrachten würde. Geschweige denn, wenn mich einer fragen würde, wie würdest du dich einschätzen, dass ich sagen würde, ja, vollkommen. Nein, ist es nicht. Und da bin ich sehr froh, dass Paulus hier weiterschreibt und uns erklärt, warum wir in Christus eine Vollkommenheit haben. Und diese Vollkommenheit, sie hängt nicht an dir und mir, an deinen und meinen Werken ab, sondern sie hängt wieder an einer Person ab. Und dazu möchte Paulus uns zwei Bilder einmal aufzeigen und daran dieses System zeigen, warum wir vollkommen sind. Als erstes Bild nimmt er einmal die Beschneidung. Kommt mit mir nochmal in Vers 11 rein, in dem er Folgendes sagt. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde, in der Beschneidung des Christus. Diese haben wir. Nun, was hat die Beschneidung für eine Symbolik? Ich möchte mal drei Aspekte aufgreifen, vielleicht sind auch ein paar mehr da drin. Als erstes war es ein Zeichen des Bundes. Gott beruft Abraham und sagt, deinem Nachkommen werde ich einen besonderen Segen zukommen lassen. Deinem Nachkommen werde ich diesen Status eines herausgerufenen Volkes geben. Und die Zugehörigkeit zu diesem Volk soll durch diese äußerliche Beschneidung stattfinden. Es ist ein Symbol der Zugehörigkeit zu meinen Segnungen, zu meinen Geboten. Und alle, die diesen Akt als Männer durchführen, die sind Teil dieses Bündnisses. Also als erstes ein Bündniszeichen. Aber Gott geht weiter und als zweites sagt er, ist es auch ein Absonderungszeichen. So wie ihr ein Stückchen Haut sozusagen ablegt, so sollt auch ihr die sündigen und die heidnischen Rituale ablegen und weglegen und ihr sollt euch meinen Geboten zuwenden. Ihr sollt euch von der Sünde distanzieren und sie weglegen. Es war nicht nur eine Zugehörigkeit, sondern auch eine Absonderung. Wir wollen mit den heidnischen Göttern nichts zu tun haben. Wir bekennen uns zum allein wahren Gott. Und ein dritten Aspekt, und der war Gott eigentlich am allerwichtigsten. Es war ein äußerliches Symbol, was aber im Herzen stattfinden musste. Und schon in dem fünften Buch Mose, im 10. Kapitel, Vers 16, sagt dort die Schrift Folgendes zum Volk Israel: So beschneidet eure Vorhaut des Herzens. Also in dem Kontext geht es um Gehorsam. Das Volk wird zum Gehorsam aufgerufen und sagt: Es nützt euch nichts, wenn ihr zwar eine äußerliche Prozedur gemacht habt, aber euer Herz ist noch komplett woanders. Und Jeremia muss später das Volk genau mit diesen Worten tadeln. Und er sagt in Jeremia 9, Vers 24: Gott wird alle Unbeschnittenen strafen. Und die Heiden haben nicht das äußerliche Symbol der Beschneidung, aber das Volk Israel ist am Herzen unbeschnitten. Und genau deshalb wird Gott euch auch richten. Und Gott weiß ganz, ganz wichtig, dass dieses äußerliche Symbol, was vielleicht an kleinen Kindern durchgeführt worden ist, irgendwann mal im Herzen stattfinden musste. Nun, Paulus macht das deutlich, diese Beschneidung, von der ich hier spricht, die hat Jesus für uns gemacht. Es ist keine Prozedur, die du und ich irgendwie durchführen können durch eine Prozedur, die irgendwie in Werken oder in Anstrengungen oder irgendwas damit verbunden ist. Nein, die Bibel zeigt von uns, Jesus hat diese geforderte innerliche Beschneidung für dich und mich durchgeführt, indem er das eigentliche Problem, nämlich deine und meine sündige Natur, weggeschnitten hat. Es war nicht notwendig, nur ein äußerliches Zeichen zu tun und dann aber so zu leben, wie du willst. Paulus zeigt es hier auf, nein, am Herzen musste die Beschneidung da sein. Und er greift ein zweites Bild auf und es ist die Taufe. Vielleicht hat man jetzt alle auf, gut, Beschneidung, haben wir nichts mehr mit zu tun, aber die Taufe, eher das neutestamentliche Zeichen. Und auch hier erwähnt er einige Aspekte und ich möchte mit euch Vers 12 nochmal lesen: Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und auch bei der Taufe würde ich gerne euch nochmal auf drei Symbole hinweisen. In einigen Wochen werden wir hier die Taufe durchführen. Und die Taufe ist in erster Linie dieses Zeichen des Todes. Wir sind mit ihm begraben worden. Der alte Mensch, Römer 6 bezeichnet es, stirbt, so wie Christus gestorben ist, mit. Deine und meine sündige Natur, das, was uns von Grund auf trennt, das, was Gerd in den Farben dargestellt hat, dieses Schwarze nach der Schöpfung, dieser Sündenfall, er trennt uns von Gott. Und die Taufe symbolisiert, der Mensch, der glaubt, der wird mit Christus. Seine sündige Natur stirbt mit Christus. Und den zweiten Aspekt erwähnt Paulus hier direkt auch. Es ist auch ein Symbol der Auferstehung. Und deshalb lassen unsere Ältesten die Täuflinge nicht unter Wasser liegen und führen zu einem Tod, der dann folgen würde, sondern nein, die Taufe ist die Feier der Auferstehung. Die Taufe ist das Zeichen, dass Christus den Tod besiegt hat. Ja, und genau das zeigt ja auch hier Paulus, der sagt, ihr seid mit ihm wieder auferweckt worden. Er hat den Triumphzug des Kreuzes und über den Tod dargestellt. Und genau das zeigen wir, wenn eine Person wieder hochkommt, dass das passiert ist. Wir sind keine Religion, die nur vom Tod gekennzeichnet ist, die durch irgendwie Selbstkasteiung oder Selbstaufgabe nur tot ist, sondern wir sind ein lebendiger Glaube, der wieder aufersteht. Und damit hat Jesus alle Macht über den Tod letztlich bekommen und hat gezeigt, ich bin der Herr über das Leben und über den Tod. Und auch ein drittes Symbol, was die Taufe zeigt, genauso wie der Beschneidung, ein äußerlicher Akt, der vielleicht hier stattfindet, aber der im Herzen passiert sein muss. Da, wo wir sagen können, die Beschneidung war zuerst und die Israeliten mussten als erwachsene Menschen diesem Zeichen nachkommen und ihr Herz beschneiden, so sehen wir, dass ein Mensch, der von innen wiedergeboren wird, das durch ein äußeres Zeichen hier präsentiert. Und beide Zeichen, sowohl Beschneidung als auch Taufe, haben keine Bedeutung vor Gott, wenn ich Jesus für dich und mich, das in deinem und meinem Herzen vollführt hat. An ihm hängt alles ab. Er ist es, der allein diesen Weg tatsächlich für dich und mich bereiten kann. Ein äußerliches Zeichen, das können wir Menschen durchführen, aber es muss ein innerliches Zeichen sein, dass Gott, was Jesus für dich und mich durchführt. Und deshalb ist unser Glaube an eine Person geknüpft, weil wir das nicht bewirken können. Du und ich können nicht durch gute Werke, können nicht durch philosophisches Gedankengut, durch Weisheiten, durch Praktiken, durch irgendeine Moral diesen Zustand vor Gott erlangen. Das geht nicht. Und deshalb steht genau diese Passage zwischen diesen beiden Extremen, die ich euch erwähnt habe. Menschliche, säkulare Philosophie oder religiöser Fanatismus. Beides falsche Ansätze, um eine wirkliche Erfüllung zu bekommen. Paulus zeigt auf, es hängt allein an Jesus, an seinem Werk, was er für dich und für mich vollbracht hat. Aber die Bibel beantwortet auch die Wie-Frage. Und vielleicht bist du jetzt ein Stückchen weitergekommen in der Sache, okay, Vollkommenheit, wow, sie hängt an Jesus. Da bin ich schon mal beruhigt, dass nicht ich dafür verantwortlich bin, diese Vollkommenheit irgendwie in meinem Leben einzuholen. Paulus möchte aber auch klar machen, diese Vollkommenheit, die du und ich vor Christus haben, sie hat einen sehr, sehr hohen Preis. Und in zweiter Linie geht auch er hier noch einmal auf die Wie-Frage ein. Und auch die möchte ich mit euch einmal betrachten. Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns ins Gegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete und als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Vor etwa 2,5 Jahren, als ich noch in Hannover lebte, fuhr ich einmal abends mit meinem Auto von Freunden nach Hause, kam an eine rote Ampel und wollte schon so ein bisschen weiterfahren, habe mit meinem Polo den Motor ein bisschen aufheulen lassen, guck nach links und sehe so, oh, neben mir steht die Polizei. Großer Bulli. Und ich denke so, oh, ein bisschen Piano. Ich denke so, oh, aber vielleicht kann ja gleich noch was kommen. Ampel wird grün, ich fahre los, zack, Blaulicht, bitte stehen bleiben. Ich so, oh, ja, haben sie mich gepackt. Dummerweise hatte ich noch auf meinem Handy, das vorne dran war, eine App geöffnet, die mir zeigt, wo die Polizei ziemlich unscharfe Bilder für sehr viel Geld verkauft, wenn man davon erwischt wird. Die Polizei findet das natürlich nicht so lustig, die wollen ja ein gutes Geschäft machen. So halte ich an, die Polizisten kommen zu meinem Fenster und sagt, ja, Derksen, Sie sind hier zu dritt im Bulli, wir haben es gerade alle gesehen, Sie hatten die App geöffnet, 70 Euro, Sie sammeln Punkte in Flensburg. Und ja, was soll ich sagen, schuldig im Sinne der Anklage, ich habe sie angelächelt, habe gesagt, ich sage gar nichts, also ich werde jetzt, ja, ist so einfach, okay, nehme ich an. Und die Polizisten so ein bisschen von meinem Schweigen überfordert, dann, naja, machen wir dann mal eine ganze Fahrzeugkontrolle. Und ich so, okay. Warnweste, Warndreieck, Verbandskasten. Die ersten beiden hatte ich. Verbandskasten, gucken wir so mit den drei Polizisten rein. Seit 5 Jahren abgelaufen. Also die haben, glaube ich, 4 Jahre Gültigkeit. Also seit 5 Jahren schon abgelaufen. Denkst du, oh, okay, wird nochmal teurer. Kommt der Kollege rein, der denkt, der TÜV ist aber auch schon 4 Monate abgelaufen. Und ich denke so, okay, der Schuldschein wird gerade immer größer. Und auf einmal springt der dritte Polizist, der schon mit meinem Führerschein im Wagen saß, raus. Leute, wir haben Einsatz, wir müssen sofort los. Drückt mir den Führerschein in die Hand. Herr Derksen, heute nochmal Glück gehabt. Wir müssen los. Ich bleibe zurück und denke so, wow, auch noch nicht erlebt. Danke an den Räuber oder Verbrecher, was auch immer da war. Wenn du dich bekehrt hast und den Stream schaust, danke dir. Im Volksmund würden wir sagen, Schwein gehabt. Glück gehabt. Ich bin da nochmal tatsächlich irgendwie davon gekommen. Das, was Paulus uns hier heute im Text beschreibt, ist tatsächlich eine andere Tatsache. Dein und mein Schuldbrief, der Schuldschein, der sich in unserem Leben immer wieder darstellt, indem wir gegen Gottes Gebote sündigen, sie nicht schaffen einzuhalten, der wird immer länger. Und Gott kann nicht einfach ein Auge zudrücken. Er kann nicht sagen, es kommt etwas Wichtigeres dazwischen. Markus, bei dir schaue ich mal nicht so ganz genau hin. Komm, heute nochmal Glück gehabt. Das lässt seine Heiligkeit nicht zu. Gott kann nicht einfach Sünde aus seiner Liebe zudecken und sagen, passt schon, alles gut, du hast dich angestrengt. Das zählt mehr. Was Paulus uns hier beschreibt, ist, dass jemand für deine und meine Schuld zahlen musste. Und dass jemand, der überhaupt imstande dazu war, zu bezahlen, das für mich und dich durchgeführt hat. Wir hatten Satzungen, die wir nicht eingehalten haben und sie gehen gegen uns. Dein und mein Schuldschein vor Gott wird immer länger, wird immer größer, wenn wir nicht in einem wiedergeborenen Zustand sind. Wir können die Gebote letztlich auf zwei reduzieren, wie Jesus es tut. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und deine Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kannst du vielleicht in dein Leben selber hineinschauen, wie gut es dir gelingt, zwei Gebote zu halten und wie lange dein und mein Schuldschein eigentlich vor Gott ist. Die ganze Schuld und Gott kann kein Auge zudrücken. Und deshalb zeigt Paulus hier das auf. Es gibt einen, der das konnte. Und es ist dieser Wer, den wir gerade betrachtet haben. Es ist Jesus. Er nimmt deinen Schuldschein, der nimmt meinen Schuldschein und packt ihn an sein Kreuz. Er begleicht ihn, er löscht ihn aus. Er drückt nicht nur ein Auge zu, sondern er drückt einen Stempel, es ist bezahlt. In meinem Fall wäre es, dass diese ganze Liste von allen Ordnungswidrigkeiten tatsächlich bezahlt werden müssten, aber nicht von mir, sondern von einer anderen Person. Und das möchte Paulus hier klar machen. Der schottische Prediger und Theologe Alistair Begg nutzt diese Szenerie, um diese bekannte Frage, die wir vielleicht schon mal gehört haben, wenn du heute stirbst und in den Himmel kommst und du gefragt werden solltest, warum komme ich in den Himmel oder warum solltest du in den Himmel gelassen werden? Er greift das auf und zeigt wie folgt. Wenn wir diese Frage aus der Ich-Perspektive und mit Ich am Anfang beantworten, liegen wir immer falsch. Weil ich geglaubt habe, weil ich durchgehalten habe, weil ich mich taufen lassen habe, weil ich. Und er sagte, die einzige Antwort, die hier richtig ist, fängt immer mit einer Person, in der dritten Person an, weil er für mich gestorben ist und weil er meinen Schuldbrief bezahlt hat und weil er als Unschuldiger für mich sein Blut bezahlt hat. Das ist die einzige Antwort, die oben gilt. Ja? Und da zeigt es so deutlich am Schächer am Kreuz auf. Ja? Also in diese Szenerie müssen wir uns mal hineinversetzen. Der Schächer am Kreuz kommt oben im Himmel an. Und die Engel fragen ihn, sag mal, was machst du denn hier? Du hingst vor ein paar Minuten neben Jesus, hast ihn ausgelacht und verspottet und jetzt bist du hier? Wie hat denn das geklappt? Ja, und er beschreibt es so, diese Verwirrung, die müssen irgendwie den vorgesetzten Engel holen, dass er das mal klärt. Und der fragt ihn, sag mal, wie hat denn das geklappt? Hast du schon mal was von der Rechtfertigungslehre gehört? Keine Ahnung. Warst du schon mal im Hauskreis? Noch nie von sowas gehört. Hast du dich taufen lassen? Warst du in einer Band? Warst du irgendwie in einer christlichen Gemeinde unterwegs? Der Schächer am Kreuz hat keine Ahnung. Und auf die Frage, sag mal, warum bist du denn hier? Muss er antworten, weil der Mann vom mittleren Kreuz mich einlud, durfte ich kommen. Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum du und ich einen Schuldschein haben, der ausgelöscht ist. Das letzte Wunder eigentlich, was Jesus gemacht hat, war die Geschichte, die Art uns einleitend gezeigt hat. Jesus reißt diesen Schuldschein von diesem Schächer am Kreuz ab und heftet ihn an sein eigenes Kreuz. Da, wo keine Schuld bei ihm stand, kommt auf einmal die Schuld des Schächers. Das ist das Erlösungswerk, was uns Paulus hier zeigt. Das ist der Triumphzug des Kreuzes und deshalb kann Jesus mit deiner und meiner Schuld dem Satan einen Triumphzug vorzeigen, indem er nämlich dein und meinen Schuldbrief nicht einfach nur weggeschmissen hat, sondern Tetelestai, es ist vollbracht, draufgeschrieben hat mit seinem Blut. Das ist der Triumphzug und deshalb feiern wir Jesus, deshalb feiern wir das Kreuz, deshalb feiern wir seine Parade. Unser Schuldbrief wurde nicht einfach nur weggesteckt, er wurde nicht nur einfach übersehen von Gott, sondern unser Schuldbrief, er ist ein für alle Mal bezahlt. Vielleicht bist du ein Mensch, der ja, von Worten manchmal überladen ist. Vielleicht jetzt eine Predigt, die 20, 30 Minuten lang geht und du konntest hier und dort einen Gedanken vielleicht mitnehmen. Aber ich möchte es dir abschließend noch einmal ein bisschen grafisch darstellen. Diejenigen, die das Baseball-Camp mal besucht haben, wissen vielleicht, worum es geht. Ich möchte es euch heute noch mal in einer grafischen Darstellung noch mal abschließend zeigen, was eigentlich dieses Werk am Kreuz tatsächlich vollbracht hat. Nun, Gott hat uns und symbolisch hier mit diesen Gläsern Wasser eigentlich in einen perfekten Zustand erschaffen. Ich kann daraus trinken, Das Wasser, ganz normales Leben. Und so hat er uns unser Leben hineingegeben und wir dürfen von ihm als erschaffene Wesen, damals im Garten Eden, wirklich ein sauberes, reines Leben leben. Nun, die Problematik, die sich dabei aber ergeben hat, ist, dass der Mensch irgendwann mal mit Sünde konfrontiert wurde. Er ist der Versuchung anheimgefallen und dieses so scheinbar glanzvolle Leben, das Leben im Paradies, ist tatsächlich leider von der Sünde befallen worden. Und die Sünde kommt in unser Leben und wir merken, dass sich auf einmal die Farbe hier verändert. All das, was uns Menschen ausmacht, ist auf einmal nicht mehr der Glanz, den wir eigentlich hatten, sondern eine trübe Plörre und unser Leben in Sünde komplett nicht mehr das, wofür es eigentlich geschaffen worden ist. Und der Mensch versucht, Ansätze zu finden, um dieses Wasser irgendwie wieder sauber zu bekommen. Irgendwie muss es doch wieder gehen, dass ich irgendwie vielleicht durch weitere gute Werke, dass ich in meinem Leben ein bisschen rumrühre, dass ich mein Leben versuche, hier dieses Wasser irgendwie wieder zu heilen. Ich packe vielleicht mal noch mal ein Stückchen gute Werke dazu, aber merke, hier verändert sich gar nichts. Der eine oder andere greift vielleicht zu dem letzten Mittel und kippt dieses Wasser aus, beendet sein Leben vorzeitig, weil er sagt, hey, ich habe keine Chance, vor einem Gott irgendwie zu bestehen. Ich habe keine Chance, ich habe gar keine Erfüllung mehr. Ich finde nichts mehr, um dieses Wasser irgendwie wieder brauchbar zu machen. Nun, Gott hat aber dafür eine Lösung. Und die Lösung ist das Kreuz. Das Kreuz, das in dieses Leben hineinkommt, das Kreuz, das wir heute besungen haben, das Kreuz, das imstande ist, all diejenigen, die bereit sind, auf diesen Jesus zu vertrauen, ihm ihr Leben anzuvertrauen und zu geben. Und wenn das Kreuz in deinem und meinem Leben wirkt und Gott in deinem Leben dir diese Schuld vergibt, ist das die einzige Lösung, um dein Leben und mein Leben wieder zu diesem Glanz zurückzubringen, zu dem du und ich erschaffen worden sind. Das ist der Triumphzug des Kreuzes. Diesen Gott wollen wir anbeten. Amen.